Und da klingelt das Bierchen wieder, denn es ist abends. Wir haben uns mal wieder auf den Abend verlegt, um hier für euch die dritte Ausgabe der fünften Staffel der Fan-Favorites aufzuzeichnen, die dann morgen am Donnerstag hoffentlich fertig online steht und wieder auf allen Portalen. Herzlich willkommen zu Folge 3 und wir sind sehr stolz, 3 Folgen hintereinander am Stück ohne Pause. Ihr merkt, wir sind auf dem Weg der Besserung. Wer sind wir? Es sind mal wieder Andi, Phil und Chris und ich. Und jetzt kommt das Jingle und da geht's los mit den Fan-Favorites. Folge 3, Staffel 5. Gut, merci, das war ein bisschen gequältes Intro. Ich musste dreimal drüber nachdenken, dass wir jetzt wirklich die dritte Folge in der dritten Woche schaffen. Aber wir schaffen's und wir bleiben dran. Und vielen Dank, dass ihr auch dran bleibt und uns weiterhin zuhört, auch im Jahr 2017. Und heute mal wieder aus einer abendlichen Runde heraus, dass aber den Philipp nicht davon abhält, hier ein mittagliches Süppchen zu schlürfen.
Ja, Prost. Obwohl mein Armbrot bedeutet ein Fest.
Ja? Ja. Machen wir das?
Ja, aber absolut.
Also, weil Philipp und ich gehen danach noch dinieren. Also, es ist die Bornholmer Hütte. Schönen Gruß an die Bornholmer Hütte hier. Ihr seid ganz tief in meinem Herzen. Da gibt's Kartoffelsalat und Knacker. Gibt's da?
Classic.
Für 4,20, das sind wahrscheinlich die besten 4,20, die man in Berlin investieren kann in Essen. Ah. Weil da wird der Kartoffelsalat noch von Oma gemacht.
Mit den Füßen gestampft.
Na, aber wenn das so sein soll, dass der so schmeckt, dann ist das so.
Was meinst du, wo die Knacker herkommen?
Ja.
Das musst du mir jetzt mal erklären.
Wir müssen erstmal den Leuten erklären, weil die Frage, die mehrfach unter dem letzten Podcast auftauchte, war, wo denn Tobias Heidemann ist. Tobias Heidemann setzt gerade noch melden.
Hat er zumindest gesagt.
Ja.
Also wenn Tobias Heidemann das hier hört, wovon wir nicht ausgehen, herzlichen Gruß an Heidemann da draußen.
Moin Tobi. Alte Hundelunge.
Ja, wir sind heute voller Elan, ich merke das schon. Ja,
natürlich, wir sind hier heute mal so mittwöchlich fresh am Start. Und
Andi hat vorhin schon so gegähnt, dass er fast sein Mikro aufgegessen hat.
Ja, wir haben aber heute auch die Sürpritz Edition, denn heute ist hier Surprise-Abend, denn das Thema, was dann nach unserem gewohnt launigen Intro kommt, das weiß nur Philipp. Und der Herr wollte es uns vor der Aufzeichnung nicht verraten, sodass wir gar nicht wissen, was unser erster Block ist. Und von daher frage ich Philipp auch als erstes, wie es ihm geht.
Ich muss vorher noch sagen, kennt ihr so Menschen, die, wenn sie essen, immer sehr angestrengt dabei aussehen?
Nein.
In dem kurzen Moment, wo die Gabel den Mund berührt, sieht es immer so aus, als ob sie gerade so Angst haben, dass es gleich noch schief gehen könnte. Und es ist immer voll konzentrierter Blick und der Mund verzerrt sich so kurz. Das hat Philipp auch beim Essen.
Das finde ich auch. So auf den letzten Zentimetern fängt bei mir auch die Gabel ganz an zu wackeln.
Ich weiß nicht, das sieht immer sehr
unangenehm aus. Ihr müsst aber natürlich auch wissen, dass Philipp ein genüsslicher Esser ist.
Das stimmt.
Schneidet Pommes durch, aber ich glaube, das hatten wir schon öfter.
Also das heißt, was schneidet sich wirklich Pommes durch? Ja, Schlingen ist bei Herrn Schleinig absolut tabu. Da wird jede Mahlzeit genossen
aber das
und
ist ja auch schön,
ausgekostet.
Weil ja, Magengeschwür und so muss auch passieren.
Genau, das ist ja auch wertfrei gesagt von
das
mir.
Das liegt halt daran, dass mein Bruder, als ich 8 war, ausgezogen ist und seitdem war ich halt Einzelkind.
Ja. Deswegen isst du langsam, dann müsste man eigentlich schnell essen. Ach ja nee, andersrum. Ja. Stimmt, du musstest nie kämpfen.
Mhm. Aber ich musste auch nicht kämpfen, aber trotzdem geschaufelt.
Ja, eben.
Ich esse ja trotzdem viel, aber langsam.
Ja, viel, aber langsam. Deswegen kannst du im Prinzip dann den ganzen Tag durchessen.
Deswegen gehen 7 von den 8 Stunden, die Philipp hier arbeitet, für Nahrung essen auf. Weil Mittagspause, es ist zwar immer nur ein Baguette, aber es dauert halt seine 2 bis 3 Stunden.
Aber was?
Wie ein
ansonsten geht's mir gut. Weiß nicht, ich habe gerade, also dieses Wetter macht uns alle irgendwie fertig, heißt das Gefühl. Also weil es immer so dunkel ist und ist irgendwie müde. Und ich bin auch müde und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst geht's mir gut. Also mir ging es eigentlich richtig gut, wenn diese Kopfschmerzen nicht mehr. Von daher geht es mir richtig gut. Mir wird gerade warm.
Diese Suppe. Oh, dieses Hemd ist aber auch ein bisschen durchsichtig, ne?
Ja.
Oh. Aber das ist ein Unterhemd an, ne?
Ja, so Classic Unterhemd.
Durch die Suppe, durch die heiße Suppe
wird auch
ein bisschen heiß. Uiuiuiui.
Noch ein Knopf weiter und dann wird mir
noch ein Knopf weiter anders. Und da müssen wir wieder sehr bedauern, dass wir hier leider nur im Radio sozusagen
sind. Irgendwie, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit diesem Mikro hier.
Ja, du klingst aber normal.
Ja. Mir wurde heute gesagt, dass ich, obwohl ich meinen Schnupfen eigentlich dachte, dass ich den überwunden habe, dass ich heute das erste Mal schnupfig klinge.
Hm. Vielleicht so ein Nachwehe.
Nachwehe.
Oder man hat dir heute zum ersten Mal richtig zugehört.
Oh!
Den Witz wollte ich mal.
Nee, aber mir geht's wieder gut. Nachdem ich letzte Woche kurz ausgenockt war, Freitag, und mal ein wenig meine Gesundheit, auf meine Gesundheit geachtet habe.
Das ist doch gut.
Und nicht das kapitalistische System mit meinem damit unterstützt habe, dass ich mich hier noch hin.
Das ist so, hast du richtig gemacht. Ja. Besser mal einen Tag zu Hause bleiben, anstatt das zu verschleppen und dann eine Woche bleiben.
Genau, und dann Herzmuskelentzündung zu riskieren.
Und die ist sehr schmerzhaft.
Die ist sehr schmerzhaft und die kann auch instant dazu führen, dass man tot ist.
Das stimmt. Und zum Beispiel hatte Bob Dylan mal in den 90ern einen und man dachte schon, oh Mann, der macht's nicht. Und er hat danach mal kommentiert, er hat schon gedacht, er trifft jetzt Elvis. Das war sein Kommentar dazu und da habe ich mir als Fan schon so ein bisschen Sorgen gemacht.
Ja, muss man aufpassen, weil Sport und, also vor allen Dingen Sport und eine verschleppte
Erkältung
kann dazu führen, dass man Herzmuskelentzündung
hat. Das ist nicht so gut. Nee. Also, falls ihr euch nicht wohlfühlt, sofort aufhören.
Mit allem, was ihr tut.
Sofort aufhören, also sofort hinlegen.
Ja.
Auch, egal wo ihr seid. Ja, also auch wenn ihr uns jetzt in der Bahn hört und sagt, oh Gott, hinlegen. Mal gucken, was passiert. Und danach in die Kommentare schreiben, wie eure Umwelt darauf reagiert hat. Apropos unsere Umwelt, Andreas Engelhardt, wie geht's dir?
Müde. Wie wahrscheinlich allen hier.
Sag ich ja.
Also ich habe ja versucht, mein Mikro vorhin zu verschlucken und das nicht ohne Grund.
Was meint ihr, was? Und es nicht geschafft. Ach man, diese doppeldeutig sexualisiert aufgeladenen Witze hier.
Es ist abends. Sowas machen wir mittags nicht. Mittwochs sind wir fitter, aber dafür wird es abends
ein bisschen anzüglicher.
Ja.
Freizügiger. Mhm. Ja, Hemd und so.
Unter Umständen.
Ja.
Vielleicht liegt es auch daran.
Wir können ja mal, ihr könnt ja mal drunter schreiben, welche Episode, falls wir es mal nicht erwähnen, ihr glaubt, dass die nachmittags aufgezeichnet ist und welche abends.
Das wird, glaube ich, nie passieren, weil du immer im Intro sagst, was abgeht.
Ja, dann muss ich es mal lassen.
Ja.
Stimmt. So.
Ich muss ehrlich sagen, ich war gestern irgendwie müde. Also ich hatte gestern so ein, normalerweise ist dienstags eigentlich so mein Peak. Ich habe das Gefühl, so montags ruft man sich so ein. Dienstag ist dann der Top-Tag und ab dann schleppt man sich so zum Wochenende. da ist aber irgendwie, war ich aber gestern halt nicht so fit, wie ich das eigentlich sonst so dachte von mir, sondern war echt matt und dachte mir so, was soll das?
Also war Montag Fußball?
Nee, nichts. Ach so. Also ich habe Montag einen Tee getrunken und ein Mineralwasser und einen Film geguckt und gechillt.
Tee?
Und ja, na klar. Ich muss ja auch mal
was denn für ein Tee?
Nee, einen schwarzen. Ich trinke immer nur schwarz mit Zitrone. Milch?
Ohne.
Oh, mit Zitrone. Schwarz und Zitrone, so wie das so Slaven halt machen. Ja. Und dann war mir aber gestern halt irgendwie, war ich super platt, also einfach matt. Und heute wiederum bin ich auf jeden Fall frischer drauf.
Das
aber frag mich nicht,
pure
warum.
Leben.
Naja, ist auch nicht mega frisch, aber frag mich nicht, warum. Irgendwie ist das diese Woche sich das ein bisschen verschoben.
Ja, ne?
Ja, aber ist ja eine komische Woche, ist ja wie sich Januar. Ich würde mich hier Penner bei mir im Hausflur übernachtet vor der Wohnung, das hat mich echt angekotzt. Das ist kein Witz. Ja, aber zum Glück hat der Hausmeister gestern die Tür wieder so ein bisschen so zusammengezimmert, dass die wieder richtig
aber schließt. Aber gehen die nicht eigentlich immer ganz nach oben und schlafen da?
Ja, das hat er mir erzählt. Das hat er mir erzählt, aber ich glaube, die waren einfach super zugedruckt, haben es nicht mehr nach oben geschafft.
Also, weil ich habe sie immer öfter mal, also ich habe einige Freunde, die ganz oben wohnen, da hängen dann immer so Zettel, dass man doch bitte darauf achten soll, dass oben nicht sich Leute ein kleines Nestchen bauen.
Ja, hat mir der Hausmeister auch erzählt, der meinte, normalerweise ist es so ein Phänomen, also genau das, was du sagst, aber in dem konkreten Fall lagen die wohl unten bei uns vor der Haustür, wir haben es nicht bemerkt. Es war halt Wochenende und ein Mädel, das über uns wohnt, hat dann geklingelt. Und also am nächsten Tag meinte er, habt ihr das gecheckt?
Gegrillt?
Geklingelt.
Ach so.
Habt ihr das gecheckt? Und dann meinte ich so, nee. Und dann habe ich aber gesehen, dass das von dem der Schnapper von der Haustür so verbogen war. Mhm. Das heißt, so und zum Glück hat der liebe Hausmeister diverse Sprüche klopfend den dann irgendwie gerade gehämmert.
Dafür ein Gruß an den Hausmeister von Marek?
Ja, lieber Herr Thiel, nicht Frank Thiel, sondern ich weiß gar nicht, wie du mit Vornamen heißt.
Paul.
Ich finde es immer cool, dass du alles immer regelst, wenn ich dich lieb bitte. Das ist auch sehr geil.
Sonst eröffnet.
Echt jetzt?
Du kannst ja angrillen, ja. Also wenn man kann man mal im Garten Wintergrillen machen.
Zack ich.
Es gibt so Freunde in Göttingen, die. Hallo Familie Bäuerlein, herzlichen Gruß, falls ihr das hört. Ihr macht immer Winter angrillen, finde ich auch geil.
Ich liebe ja Grillen, deswegen. Ich habe jetzt schon wieder Bock eigentlich. Also ja, könnt ihr jetzt so einen frischen Halloumi vom Grillen, ne? Könnte ich jetzt schon vertragen.
Frisch.
Da denke ich jetzt gerade nicht als erstes beim Grillen, aber
nee, ich denke, was ist das Erste, woran ihr denkt beim Grillen?
Ich dachte schon,
Wurst. Scheiße. Also nicht essenmäßig, sondern ich mag Grillen einfach nicht.
Grillen?
Wurst.
Bratwurst. Also das Gefühl, wenn du in diese Bratwurst beißt und noch so ein bisschen an der Haut mit
Zipfel. Bei mir ist es Kräuterbutter.
Das aber kannst geil. Du auch so haben.
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie beim Grillen.
Ja, aber dazu. Immer so. Sehr lecker.
Ja.
Dann schmeißt du dir so einen Pfund Kräuterbutter einfach auf den Grill.
Ja, genau. Ich lasse die mal nur zerlaufen auf dem Grill und trinke die dann so.
Nee, ich lasse die zerlaufen. Lutsch dann eine Kohle ab. Und dann fällt die so in die Asche und dann so, oh, weg.
Ja, ich mache die einfach nur für den Geruch.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Dämpfe reichen dir.
Ah, ich finde das immer ganz geil. Genau. Ich brate auch manchmal zu Hause einfach nur Zwiebeln an, schmeiß sie dann weg. Weil ich mag den Geruch ganz gern.
Und weil du einfach mal wieder eine Runde heulen willst.
Ja, aber ja, das ist doch voll die krasse Diät, auch. Oder?
Ja.
Lass mal ein Diätbuch schreiben.
Mir wurde letztens ein Gedicht vorgelesen, Ode an die Zwiebel von Pablo Neruda. Und da war ganz fest drin, im Sinne von, dass wir vergießen Träne ohne Leid zu spüren. Und da dachte ich so, stimmt, wann heult man denn sonst, wenn man nicht gerade schlecht drauf ist oder Schmerzen hat?
Bei kaltem Wind,
wenn man gerührt ist.
Och, ja, aber da hat man ja Emotion. Also Emotionen.
Ja, das stimmt.
Was? Bei kaltem Wind habe ich keine Emotionen.
Habe ich auch Emotionen, das tut nämlich sehr weh.
Also Kälte und
Zwiebel. Du sollst ja auch nicht in den Finger schneiden, Philipp.
Ach so. So, nachdem jetzt 50% unserer Zuhörer abgesprungen sind, kommen wir mal zum
Film. Ja, genau.
Stimmt. Ja, jetzt ist ja nur noch der coole Kreis da.
Ja, genau. Ja. Herzlich willkommen an die zwei, die jetzt noch zuhören.
Hi, ihr seid beiden. Cool. Ihr seid das coolste Duo ever.
Hallo, Mama.
Okay.
So, Philipp, überrasche uns.
Wir haben immer noch das Prinzip, was Tobias Heidemann mal eingeführt hat, von einer guten und einer schlechten Nachricht, obwohl ich noch ein drittes Thema hätte, aber das ist halt keine gute oder schlechte Nachricht, sondern ein interessanter Fakt, über den man sich mal unterhalten könnte.
Wir können das System von Tobias Heidemann ja auch pimpen. Also eine gute, eine schlechte und eine interessante Fakt.
Da kann doch einfach was Interessantes sagen.
Naja, aber das
interessant ist das verbotenes Wort.
Unter Druck jede Woche
dann auch noch. Ja, jetzt komm, erzähl, was du sagen willst.
Ich fange mal an mit einer schlechten Nachricht. Vielleicht ist es auch für euch oder für unsere Zuhörer eine gute Nachricht. Für mich ist es eine, da habe ich heute gedacht, oh, Gottes Willen, dass der Mystery Master M. Night Shyamalan Interesse bekundet hat. Okay. Eine Folge der oder Folgen der zweiten Staffel von Stranger Things drehen zu wollen. Und bei mir gingen dann die Alarmglocken los, weil ich mir dachte, nein, stopp, sonst greifen Blätter an oder sonst bringt sich Eleven fünfmal um und kommt dann wieder.
Twist.
Oder irgendwie.
Nee, ich ist am Anfang der Serie schon gestorben.
Ja, genau, oder dann wacht Mike am Ende auf, oder wie heißt er?
Ja.
Mike wacht am Ende auf und hat alles geträumt oder irgendwie sowas.
Ja, aber dann, das würde ja voraussetzen, dass er auch Einfluss aufs Drehbuch hat.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ist ja egal, ob er das macht.
Ja, eben.
Ja, weißt du
das? Also das ist so, der setzt sich dahin, macht das und am Ende wirst du wahrscheinlich nicht mehr merken, dass er es inszeniert hat.
Also wenn du einfach nur so ein Gastregisseur bei einer Serie für eine Folge bist, dann hast du aufs Drehbuch eigentlich keinen Einfluss. Also
es außer, wird geklatscht, du musst abliefern. Du bist Quentin Tarantino und machst eine Gastregie bei einer CSI.
Das ist mir natürlich klar, aber ich dachte, als ich das gelesen habe, also warum sollte man das. Weiß ich nicht. Also
ja, es geht ja so ich will jetzt nicht sagen mehr um, aber schon, dass er ja ein visuell guter Regisseur sei, nur halt seine Handlung immer kompletter Humbug.
Gar nicht, The Visit war gut.
Abgesehen von The
Visit. Aber hat er denn noch das visuelle Einfluss oder ist das eh nicht schon alles durch Storyboard vorgegeben?
Ja, glaube ich schon.
Ja, aber kann das ja schon noch
sehr gute Frage.
Umsetzen. Ja. Also sonst brauchst du ja den Regisseur nicht.
Also nichts gegen die Serienregisseure, aber manchmal frage ich mich halt so, was, also da ist halt bei Serien vieles so schon vorgegeben. Klar, braucht man, ich würde jetzt da noch ein bisschen Emotionen mehr reinlegen oder sowas. Aber wenn ich dann zum Beispiel, weiß nicht, bei House of Cards lese, das hat jetzt Robin Wright zum Beispiel inszeniert oder weiß ich nicht, dann denke ich mir so, oh, das hat sie inszeniert, aber ich spüre das nicht.
Ja,
also keinster Weise, auch Westworld, oh, das hat jetzt Jonathan Nolan persönlich gemacht.
Ich wollte gerade sagen zu Westworld, weil ich hatte, es gab ein Podcast, der das begleitet hat, Decoding Westworld, und die hatten auch den Regisseur der vierten Folge, glaube ich, zu Gast und haben dann mit dem geredet, wie das halt ist, so als Serienregisseur einfach nur für eine Folge dazuzukommen in diesem ganzen Prozess und vor allem bei so einer Mystery-Serie, wo du halt nicht genau weißt, wo bist du eigentlich gerade in der Handlung, wo geht's hin. Und da meinte der Regisseur, dass er auf einzelne visuelle Ideen und so halt schon einen großen Einfluss hatte. Also er spricht sich da mit den Leuten ab und gibt Input und dann schaut man, wie man das umsetzen kann.
Mhm.
Und ich glaube, jemand wie M. Night Shyamalan, den würdest du, wenn du ihn holst, auch nicht einfach so holen, sondern der hat wahrscheinlich dann immer noch irgendwo das Standing, dass er da durchaus Einfluss ausüben kann. Also in der visuellen Hinsicht.
Ich würde ihn holen, wenn er seine 90er-Schiene hinlegt, ne? Da, wo M. Night Shyamalan gut war.
Einem Film.
Ich habe jetzt was?
Naja, so 2,5. Ja, aber ist The Sixth Sense ist doch von 99 und der nächste ist dann schon von 2000.
Unbreakable?
Ja, ist der nicht von 2000?
Nee, ich glaube nicht.
Sicher?
Kann sein, das war die Sense von 99 war. Aber
kick ich mal nach, ne?
Das wird jetzt mal nachgekickt. Ansonsten mal ein Funfact. Wusstet ihr, dass Bryan Cranston gesagt hat, er würde sehr gerne mal bei einer Folge von Better Call Saul Regie führen?
Ja. Ja.
Punkt. Ja, auch gut. Hätte ja sein können, dass ihr das nicht wusstet.
Ja, doch, das habe ich auch gelesen.
Nächste.
Ja.
Na, Meldung.
Da haben wir eh nicht so viel Zeit, ne?
Unbreakable ist von 2000.
Da siehst du.
Sehr gut, Herr Bahn.
Boom. Siehst du, ich schätze ihn immer als so 90er, ja, ich einen, auch. Der da irgendwie erfolgreich war. Und dann nach 2000 kamen The Lady in the Water und The Happening und dann war eh.
Ne, der hat dann aber 2000 zählt ja, glaube ich, noch zum 20. Jahrhundert. 2001 ist dann erst 21. Jahrhundert, oder? Nee, wenn man es mal ganz kleinkariert
betrachtet. Ja, aber das große Silvester, das wo alles die Jahrtausendwende war, 99.
Da, wo alle Computer abgestürzt sind, außer meiner.
Das kannst du so, das ist halt so eine Rechnung, dass du damit anfängst, dass es vielleicht rein mathematisch korrekt wäre, aber es wird trotzdem so
nicht. Ja, ist ja okay, Marek, schreibe mich gleich wieder an.
Ich schreibe dich gar nicht an. Du könnt ja mal sehen, wie schlecht die Stimmung hier bei uns ist.
Das reicht jetzt aber auch. Nächste Thema.
So, gibt es jetzt eine positive Nachricht?
Ja. Ja, ich glaube, die haben wir alle bitter nötig.
Ja, bitte. Wir sind heute so
deprimiert. Ja, die hat mich so deprimiert, diese negative Nachricht.
Warum? Die positive Nachricht ist, dass die Newslage war aber auch scheiße. Deswegen habe ich hier noch einen dritten.
Ja, ist immer gut, wenn man die Entschuldigung vorausschiebt. Ja,
viel besser. Es gab einen ersten Teaser zur dritten Staffel von Better Call Saul, der doch viele Breaking Bad Fans nass in ihren Höschen werden lassen hat.
Meinst du die Chicken-Werbung?
Die Chicken, die Boyos Hermanos-Werbung.
Boyos Hermanos. Als erster
Teaser zur dritten Staffel von, wie heißt sie? Better Call Saul. Weil da taucht, laut Kino.de, keine Ahnung, weiß nicht, ob ihr das verfolgt, aber laut
Kino.de, wer sind die denn?
Der erfolgreichsten Filmseite im deutschen Internet.
Im deutschen Internet. Wir haben nämlich Grenzen.
Jawohl.
Ja, im Internet aufgebaut.
Ja. Bösewicht aus dem Breaking Bad-Universum auf. Und um mal die Autoren zu unterstützen. Ich finde den großartig und ich freue mich, dass er wiederkommt, weil das war so ein Breaking Bad eines der Highlights. Und dieser doch sehr schwach.
Ja, du brauchst ja nicht so
Spaß. Gleich kann man ja Schwung reinbringen. Ich schlafe mir alle ein. Es liegt aber nicht an den News.
Nee, aber das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, zu dem ja auch bekannt wurde,
bekannt war seit Monaten,
wann okay. Die Staffeln endlich startet. Im April, nämlich auf Netflix.
Ja. Was eigentlich keine gute Nachricht ist.
Weil es ein bisschen später ist, ne, als sonst,
ja,
oder?
Ungefähr
ja, einen Monat später. Nee, ja, gut, aber.
Ende Februar. Also nach echt? Der.
Also dann. Na gut, dann ist es jetzt halt mindestens einen Monat später.
Ja.
Okay, dann müssen wir noch einen Monat warten. Aber Vorfreude ist ja auch eine schöne Freude. Und es ist doch cool, dass die Serie weiter besteht und dass es da neue Folgen gibt. Und ich fand es ja immer sehr gut, dass es sowohl eben diesen nostalgischen Breaking Bad Moment da gibt, also dass halt diese alten Figuren auch wiederkommen, das ist natürlich auch nicht der erste, der wiederkommt, aber dass die doch relativ wohl dosiert sind, also dass es auch noch ihre eigene Sprache hat, so Better Call Saul, finde ich, hat einen eigenen Groove auch, der irgendwie parallel zu diesem Breaking Bad Groove existiert und da werden immer nur so ein bisschen was eingestreut, also das gefällt mir halt daran doch sehr gut, weil ja. Ich sonst das ist halt, finde ich, relativ smart umschifft, einfach wirklich so eine Art Breaking Bad Abklatsch zu sein. Und deshalb finde ich, hat die Serie auch als alleinstehende Serie durchaus ihre Berechtigung.
Ja,
das ist eigentlich auch.
Um das vorwegzunehmen, weil Andi jetzt hier schon wieder dazwischen gerufen hat und gesagt hat, das weiß man doch schon ganz lange. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es die erste Ankündigung war. Ich habe gesagt, es gab den ersten Teaser, wo er zu sehen war.
Okay.
Wir wussten oder die. Leute, die sich näher mit den Film-News befassen,
wussten halt
schon länger, dass Gus Fring wahrscheinlich zurückkommt. Das war ja das Ende da der Staffel, wo man das gemutmaßt hat und danach wurde es bestätigt. Aber es war jetzt vor allen Dingen schön, ihn wiederzusehen in seiner alten Rollo.
Rollo.
In seinem alten Rollo.
Seiner alten Rolle als Gus Fring.
Da nochmal ein Zwischengruß halt so nach Göttingen an den Betreiber von des früheren Rollo Flamingo. Es war einfach ein mega geiler Imbiss.
Können wir bitte so eine Rubrik machen? Einfach Marek grüßt random Leute.
Zwei Gedanken zu Better Call Saul. Erstens.
Du hast die zweite Staffel immer noch nicht zu Ende geguckt?
Nee, ich hab mit dem Universum abgeschlossen. Deswegen kann ich diese Serie nicht gucken, weil es mir relativ. Also, ich habe irgendwie. Ich weiß nicht. Dieses Breaking Bad-Universum ist mir mittlerweile egal. Zweiter Gedanke. Warum. Also, das ist immer so. Weil Marek sagt, das ist. Better Call Saul kann so alleine stehen und ist voll schön und so, das funktioniert. Ich denke mir genau mit so einem Moment, wo sie sagen so: Och, wir holen mal doch so jemanden aus Breaking Bad wieder ran. Tun, das ist immer so, warum denn?
Das
genau. Lass das doch einfach. Seid doch einfach eine eigenständige Serie und ruht euch nicht auf den Ruhm von der Serie davor aus, in dessen Universum ihr zwar spielt, aber lass es doch einfach.
Normalerweise würde ich dir genau zustimmen und das war auch das, was ich eigentlich noch sagen wollte, dass wenn so eine Meldung kommt, hey, wir bringen jetzt den wahrscheinlich beliebtesten Bösewicht der gesamten Serie nochmal zurück, wäre das so bei mir auch, okay, jetzt will man sich irgendwo wieder ein bisschen leicht machen und nochmal ein bisschen Fanservice betreiben und den Fame abgreifen, aber Better Call Saul hat es halt in den ersten zwei Staffeln so großartig geschafft, erkannte Charaktere nochmal in einem neuen Licht darzustellen. Also sowohl Jimmy McGill als auch hier Mike Ehrmantraut. Gut, bei Tuco Salamanca haben sie es nicht hinbekommen, aber der Charakter ist auch einfach viel zu flach, was willst du da jetzt noch irgendwie raushauen. Aber sie haben ja auch, der Darsteller hat ja schon angekündigt, dass man einen etwas anderen Gus Fring kennenlernen wird. Und deswegen, also sie versuchen da eben immer noch eine neue Ebene reinzubringen. Und auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, wir wissen ja, wo Jimmy McGill, also Saul Goodman, irgendwann enden wird. Und du weißt ja, dass er schon die ganzen Kontakte hier in Albuquerque, in diesem Drogenverbrecherring hat. Und die muss er ja irgendwann aufbauen. Und diese ganzen Leute sind ja schon da. Also das muss ja irgendwann losgehen. Und deswegen musst du dir ja irgendwann auch in seiner Welt etablieren, damit er eben mit denen in Kontakt kommen kann.
Und außerdem ist es, finde ich, auch so, dass es eben nicht zu inflationär benutzt wird. Also wenn ich jetzt sowas höre wie, okay, der Typ kommt zurück, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass der halt eine extrem große Rolle in dieser Staffel spielen wird. Weil auch mit den anderen Charakteren, jetzt mal von Mike abgesehen, der quasi der Sidekick ist. Und das ist ja auch sein Prequel.
Ja, eben.
Die anderen, die bis jetzt zurückkamen, auch eher dezent waren. Also sie waren jetzt nicht so, dass man das plötzlich die eine extrem lange Zeit in Anspruch genommen hätten, um jetzt irgendwie Fanservice zu betreiben. Von daher, also ich wünsche mir, dass es so bleibt, weil ich das auch gelungen finde. Wenn jetzt, wenn er jetzt wirklich super krass präsent wäre, müsste man nochmal gucken. Also ne, wenn dann könnte ich das vielleicht irgendwie unterschreiben. Aber ich hoffe, aufgrund der ersten beiden Staffeln, dass der halt auch, sagen wir mal, eher punktuell eingesetzt
wird.
Und selbst wenn nicht, also irgendwie muss man ja auch Jimmy McGill eben noch viel, viel mehr in diese ganze Verbrecherschiene reinziehen können. Ja. Und das Gus Fring wäre eben einer, über den man das aufziehen könnte. Ja, also von daher würde es auch verschmerzen können oder, sagen wir mal, nachvollziehen können, wenn er jetzt doch eine größere Rolle hätte. Vielleicht nicht in dieser Staffel, aber dann in kommenden eventuell.
Apropos Bösewicht, weil es mir gerade einfällt, ist jetzt ein kleiner Themenwechsel, aber ich wollte es nur mal kurz einwerfen, weil es mir aufgefallen ist. Ich war überrascht, dass der Darsteller, der Moriarty in Sherlock verkörpert, dass er danach nie so eine richtig große Filmkarriere
hatte. Andrew Scott, ja.
Voll komisch. Das ist
echt schade eigentlich.
Also ich denke mir die ganze Zeit so, das ist schon gut. Und dass er danach irgendwie so, genau, weil ich gerade dann denken musste, weil aus Breaking Bad hat es ja eigentlich auch nur Bryan Cranston so richtig gepackt. Aaron Paul mal ab und an so.
Das liegt so ein bisschen hinter Miss, ja.
Andrew Scotts Leidenschaft ist, glaube ich, beim Theater.
Ah, okay. Also ist es freiwillig.
Ich glaube, ja. Der ist im britischen Theater vor allen Dingen tätig. Der hat jetzt nochmal, vor 2 Jahren oder so, gab es diesen Bachelor, englischen Bachelor-Film, falls ihr euch daran erinnert. Da gibt es eine, ich habe den Film nicht gesehen, aber es gibt eine großartige Szene, wo er am Lagerfeuer Lied singt und ich glaube, On Raglan Road singt. Und er singt es, weil er aufgefordert wird, sing mal was, hier sing mal was. Und dann singt er das und anscheinend verarbeitet er das was und wird immer trauriger und fängt dann noch an zu weinen. Und während er dieses Lied singt, ihr müsst euch die Szene mal angucken, das ist so wahnsinnig gut. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass dieser Mann einfach...
Ja.
Wobei man ja sagen muss oder zu Protokoll führen kann, dass er immerhin der Bösewicht oder einer der Bösewichte in einem James-Bond-Film war, in einem beschissenen, aber immerhin.
Ja.
Und...
Herr Inspector.
Ja.
Ach ja,
oh. Deswegen, also ja. Aber der Mann ist halt auch so ein bisschen leider verheizt. Der kann eigentlich viel mehr. Ja,
verdient. Der hat eine eigene Serie.
Ja, voll.
Moriarty-Spin-Off.
Ja, genau. Das ist ja fett. Das ist ja fett. Ja, sorry für den kurzen Themenschwung.
Ist mir sogar nicht so gut. Okay.
Wir sind doch hier.
War ja ein valider Punkt. Nicht im Knast, wie wir so schon sagen.
Wir haben ja aus so schwachen News wenigstens noch ein bisschen was reden.
Haben wir doch. Haben wir noch mal was rausgeholt hier.
Was wäre denn jetzt nur noch mal am Rand das interessante Thema gewesen?
Ich habe das zufällig nur gesehen. Mir ist aber kein Hook eingefallen. Das Thema Blacklist kennen wir ja alle. Ne?
Ja.
Ich bin nämlich zufällig vorhin über eine Seite gestolpert, also über die offizielle Blacklist-Seite, die mal aufführt, wie bedeutend doch dieses Thema ist. Also für alle, die es nicht wissen, die Blacklist, auf der Blacklist landen jedes Jahr quasi die Drehbücher, die vielversprechend sind, aber noch nicht umgesetzt wurden. Und die haben mal aufgeführt in Statistiken,
Ich frage mich immer, wie das funktioniert. Sitzt da ein Drehbuchautor da und sagt sowas wie, okay, ich habe hier so ein Drehbuch, ich schicke das jetzt an Blacklist.
Nee, das sind 250
Einflussreiche?
Danke. Filmschaffende. Ursprünglich kommt das von einem Typ, glaube ich, der bei Leonardo DiCaprios Produktionsfirma arbeitet. Irgendein hoher Boss. Und der hat mal gesagt, er will eigentlich nur noch gute Drehbücher lesen. Und dann ist er irgendwie in Urlaub gefahren und hat irgendwie in seiner Arbeit oder so irgendjemand mitgeteilt von wegen, wenn du ein gutes Drehbuch hast, dann schick mir das einfach mal. Ich will im Urlaub was lesen. Und dann haben ihm all seine Mitarbeiter, ohne dass sie wussten, an wen sie es schicken, also dass es ihr oberster Boss ist, ihre ganzen Drehbuchvorschläge.
Und dann hat er das bewertet.
Ja, und dann hat er sich das durchgelesen, beziehungsweise dann ist er halt darauf gestoßen, aha, das irgendwie triggert das was. Irgendwie gibt es da Drehbücher, die vielleicht einzelne Leute gelesen haben, die aber sehr vielversprechend sind. Und dann gibt es halt auf der Seite so Statistiken, pass auf, wovon ich halt sehr, sehr spannend finde, dass zum Beispiel die letzten vier der sechs letzten Gewinner von der beste Film, zum Beispiel Filme waren, die auf der Blacklist standen, bei den Drehbüchern waren es 10 von den letzten 14 Drehbüchern, die auf der Blacklist waren und einen Oscar gekriegt haben. Und das halt auch bei insgesamt wurden 48 Oscars haben Blacklist-Filme abgeräumt und 241 Mal wurden sie nominiert.
Puh.
Und jetzt sind halt so Filme, von denen ich es halt auch nicht wusste. Also ich lese es jetzt nochmal meinen Titel vor, um das mal zu The Revenant war eins, American Sniper, Spotlight, Selma, American Hustle, Nebraska, The Imitation Game, Whiplash, Wolf of Wall Street, Django Unchained, Argo, Life of Pi, The Fighter, The Social Network, The King's Speech, The Descendants und Inglourious Basterds, Up in the Air, Frost Nixon, Slumdog Millionaire, Babel, Michael Clayton, Juno, There Will Be Blood, Little Miss Sunshine und The Queen.
Krass.
Krass, aber wenn hat Quentin Tarantino dann nicht einfach sein Drehbuch zu Ende geschrieben und einfach gewartet, bis er Bock hat, das zu verfilmen und dann ist es da irgendwie drauf gelandet, weil der hat sich das ja nicht, also von sich selbst dann wieder rausgepickt.
Nee, aber auch Quentin Tino ist sehr
Quentin Tino.
Auch Quentin Tino.
Unser Chef Quentin Tino
ist ja davon abhängig, Quentin Tarantino finanziert.
Ja, ja, das
vielleicht hat er dann einfach mal
so als Werbekampagne
das damit rein
bei den Produzenten
oder er hat einfach Probleme bei der Finanzierung gehabt.
Ja, wobei er hat doch die Weinstein Company, die da immer
Harvey Weinstein.
Und das finde ich halt mega spannend, weil die Gefahr, also es wird ja auch immer am Ende des Jahres die Liste veröffentlicht. Also ich habe mir Ende 2016 auch durchgelesen von.
Weiß man, wer da drin ist, der das bewertet? Also die 250 Menschen?
Das habe ich jetzt nicht nachgelesen.
Okay.
Aber kriegt man vielleicht.
So Quentin Tarantino.
Ja, ja, mach das mal auf die Blacklist. Das ist ganz gut.
Genau. Und da steht halt immer noch die Chance, dass die nicht umgesetzt werden. Ne? Also sehr viele von diesen Filmen werden halt einfach nicht umgesetzt. Und das ist halt krass, wenn man sieht, was da für ein Potenzial manchmal drin steckt.
Ja, aber wahrscheinlich pickt man sich auch dann nochmal die Rosine raus.
Ja, natürlich.
Also, oder guckt, dann gelten ja noch andere Mechanismen. Also nicht nur hier, ist das jetzt gut geschrieben oder ist das eine krasse Story, sondern auch, wie können wir das vermarkten oder aber ist das Genre ein bisschen sperrig und
so. Klar, wie kommt man denn da ran? Ich habe mich damit noch nie so richtig, also ich weiß, was es ist, aber wie ist denn das jetzt, wenn du, sagen wir, Christopher Nolan bist, darauf guckst und sagst so, oh, das ist geil, musst du dann einer von den 250 Leuten sein, damit du denjenigen anschreiben kannst, der das da
das glaube ich nicht.
Gemacht hat? Oder?
Ich glaube, die oder? Liste wird veröffentlicht. Jeder hat darauf Zugriff und kann sich darüber informieren.
Im Jahr nur?
Ja. Hm. Ich glaube, inzwischen ist es so ein ja klar, also es kommt immer am Ende des Jahres von Filmen, die jetzt noch keinen Verleih haben, keinen Produktionspartner oder sowas, wo die quasi ein Drehbuch fertig ist, vielleicht sogar schon Schauspieler gefunden wurden, aber die wabern da irgendwie rum.
Okay.
Und das,
das heißt, man könnte als junger Regisseur auch einfach sagen, nehme ich.
Ja,
du brauchst ja, wenn du an Finanzierung gestemmt kommst, klar. Und dann wahrscheinlich auch die Rechte für das Drehbuch werden ja wahrscheinlich auch noch bei irgendwem liegen.
Ich fände es halt geil, wenn sie das veröffentlichen würden, inklusive Downloading zum Drehbuch.
Ja, das ist
geil. Das wäre halt geil, wenn man mal so reinlesen kann.
Das stimmt, das Problem ist ja, die meisten Drehbücher werden erst veröffentlicht, nachdem der Film gemacht wurde, weil der Typ, der es geschrieben hat, muss ja noch irgendwie.
Klar, genau, sonst kannst du es einfach klauen.
Pro Bono geschrieben. Also er hat eine Idee, schreibt das so und dann hofft er natürlich, endlich sein Geld mitzumachen, dass das umgesetzt
wird. Ja, stimmt.
Aber dann scheint die Blacklist ja eher eine jüngere Institution zu sein, oder?
Ja, die gibt es noch nicht so lange.
Okay, weil ich dachte, das wäre sowas total etabliertes schon seit Jahrzehnten oder so.
Nee, ich habe.
Okay, krass.
Ich weiß auch noch nicht, wie viele Jahre, aber es ist noch nicht so.
Weil das halt immer so ein Begriff war, der mir auch schon früh begegnet ist und so, deswegen dachte ich. Aber okay, wieder was gelernt.
Spannend, ne?
Spannend. Total.
Nicht schlecht, hast du aber wirklich vor allem mal
gut vorbereitet, Herr Schleinig.
Mein lieber Schwan, ne? Von so einer mittelmäßigen Niederlage auf eine durchaus akzeptable erste Runde, die nun fortgesetzt wird von unserem Blick ins Kino, den wir ihr schon hören könnt, haben wir heute keine Special-Ausgabe, sondern lassen uns nicht lumpen und sind wieder im Standard 0815-Bereich angelangt. Wir gucken ins Kino und da sind, glaube ich, zwei Filme, die starten, über die man kurz sprechen kann. Ich fange jetzt mal mit dem Beschisseneren an. Es startet XXX, die Rückkehr von
den Kreiselficker.
Ich weiß ja nicht, ob ihr so XXX-Fans seid oder ob ihr das Ganze für ziemlich trashigen Bullshit haltet. Chris, wie sieht's aus?
Also ohne Witz, ich muss ja sagen, damals, als Vin Diesel noch nicht Vin Diesel war, sondern nur Vin Diesel hieß, fand ich XXX ja ziemlich cool, aber da war ich ja auch so, wann kam der raus? 2002?
Ja, so in die Richtung.
Ja, da war ich halt 13.
Ja, genau.
Da war das schon ganz, ganz fresh. Also dieser eine Stunt, wo er die Corvette über die Brücke jagt und dann runterfallen lässt und er aus der Corvette mit einem Fallschirm aussteigt und die Corvette dann unten, das war schon fett. Und allgemein die ganze, ja, das irgendwie, das hatte schon Stil. Und dann war Rammstein auch da drin und also, oh, das
stimmt,
so
stimmt,
krass.
Ja, ja. Feuerfrei.
Und feuerfrei, genau. Nee, ich fand das schon cool damals. Den zweiten Teil habe ich nicht mehr geguckt.
Und dann ist Christoph erwachsen
geworden. Genau, dann habe ich Fight Club gesehen, hat sich mein Leben geändert.
Ja.
Dann habe ich den zweiten Teil habe ich nicht mehr geguckt, weil Vin Diesel war ja damals so auf dem Trip, dass er keine Fortsetzung dreht.
Naja, nicht ganz. Nee, ich glaube, bei XXX ist er rausgeflogen.
Nee, ich glaube, der wollte
nicht. Ich hatte mal gehört, dass also sie ihn bei Fast and the Furious eigentlich haben wollten, er aber auf Riddick und auf XXX gesetzt hat.
Okay.
Und dachte, das wären eher starke Marken für die Zukunft. Also so hatte ich das mal gehört.
Idiot.
Ja. Riddick hat dann halt ewig gebraucht, bis zu einer Fortsetzung, die ist gefloppt und ja,
XXX. Wobei ich muss ja eine Lanze für Riddick brechen. Ich finde das Universum ziemlich cool und ich finde die Filme auch ziemlich gut.
Pitch Black fand ich auch ganz gut damals.
Pitch Black und Chronicles of Riddick fand ich auch cool.
Den fand ich dann nicht mehr so gut.
Und Riddick, den letzten war das, glaube ich.
Ja,
den er so aus der eigenen Tasche finanziert hat, fand ich auch okay.
Das heißt, du fandest den nicht ridiculous.
Nee.
Badumts.
Aber ich weiß nicht, ich habe mich ja ich fand das, ich, das war so, der XXX-Film war wieder so ein Film. Das wird angekündigt, er kommt, auf einmal ist irgendwie ein Trailer da. Dann denkst du, oh, das ging jetzt aber schnell. Das
stimmt,
wie ist denn das jetzt passiert? Das ist so wie, ja, wir machen Bad Boys 3 und morgen kommt der Trailer. So ungefähr.
Stimmt, ich glaube, das habe ich damals im Praktikum bei Giga sogar noch drüber geschrieben,
Giga,
dass der Film kommt.
Wer macht denn bei Giga ein Praktikum? Sag mal, hast du einen Arsch offen oder was?
Ja, ich war in der Sackgasse in meinem Leben angekommen, also.
Ja, und ich, ohne Witz, also ich werde mir den nicht im Kino angucken, aber ich glaube, wenn der mal bei einschlägigen Streaming-Webseiten auf legale Weise zu haben ist, dann werde ich da reingucken. Also ich mag einfach, ich finde halt, Vin Diesel ist irgendwie ganz charmant und so, um nochmal in Nostalgie zu schwimmen und nochmal XXX so in viel zu absurder, viel zu over the top, viel zu bekloppter Action zu sehen und einfach nur das Hirn abzuschalten und zu denken so, ja genau, dafür ist es, glaube ich, ganz cool und ich glaube, darauf habe ich ja auch manchmal Bock.
Warum nicht?
Muss ja nicht immer Ida sein.
Nee, überhaupt nicht. Film. So in Ordnung.
Ja.
Ganz anders aber ist aber
wobei,
der.
Vin Diesel irgendwie. Also habe ich das Gefühl, uncooler geworden ist, weißt du? Also. Vin Diesel
war. Ja, er kackt gegen The Rock so ein bisschen ab.
Ja, genau. Vin Diesel war ja auch mal so eine Social Media Hure.
Ja.
Und da kam ja gar nichts mehr. Also der hat ja sonst immer Videos rausgehauen und hat da mal gesagt, übrigens spielen damit und alle so, um Gottes Willen, hat er es jetzt wirklich gesagt? Ja, hat er wirklich gesagt, weil er halt irgendwie sich selbst gefilmt hat. So oder so.
Ja. Aber das macht The Rock jetzt halt.
Aber da hat er halt gemerkt, als er gegen The Rock kommt, er halt nicht an.
Nee, Social Media Game hat er verloren.
Ja, also,
auf alle
also
Fälle.
Vor allem vielleicht ging es ja dabei um den Streit hinter Fast and Furious 8.
Dass wenn die lange machen, ich mach das schon länger als du, jetzt hör mal auf mit denen.
Universal wollte den ersten Trailer quasi exklusiv auf einen der beiden.
Ja, genau. Und dann sagt, prügelt euch.
Nee, und dann meinte The Rock, das klären wir im Ring.
Genau.
Wenn jemand sich mit Social Media auskennt, dann halt The Rock. Hast du das Video gestern gesehen, was ich dir noch geschickt habe?
Ja, nee, das ging ja eine Minute
ja.
Und ich habe 30 Sekunden geguckt und danach, kurz bevor das kommt, was du gesagt hast, dieses why I deserve this oder so, war ich auf einmal abgelenkt.
Also es gibt ein, Wer The Rock-Fan ist, wird es wissen, aber Dwayne Johnson ist auf Instagram sehr aktiv und es lohnt sich auf jeden Fall, dem zu folgen. Der hat gestern einfach mal mit einem einminütigen Video mir Pipi in die Augen geholt, weil er einfach, also, ach, dieser Mann,
Big Friend, man. Hat der nicht mehr Follower als Deutschland Einwohner, glaube ich, auf Instagram?
Ich gucke mal. Würde mich nicht wundern.
Auf jeden Fall ist quasi der Steven Spielberg-Film Big Friendly Giant quasi ein Pseudonym für Dwayne Rock Johnson. Und es gab übrigens letztens ein Interview zu Triple X von mit Vin Diesel quasi. Habt ihr das mitgekriegt? Das ging irgendwie so ein bisschen durch die News, weil das mega unangenehm war, dass er da irgendwie so eine, ich glaube, südamerikanische Interviewerin oder sowas hart angegraben hat. Also es war schon nicht so lustig, ein bisschen flirten, sondern es war penetrant angegraben. Er hatte quasi völlig den Wind aus den Segeln genommen, hat dann quasi nicht mehr auf ihre Fragen gehört, sondern einfach sie nur noch auf ihr Äußeres reduziert. Und das ist ein sehr unangenehmes Interview. Sehr
unangenehm. Was wollte ich jetzt nachgucken?
Wie viele Follower The Rock hat?
Muss ich ja nur mein Instagram öffnen, ja, weil ich folge auch den
ganzen. Ihr habt Mariks Überleitung schon abgewürgt.
Ja, du hast meine Überleitung schon abgewürgt.
Deutungshoheit
hat halt eine Delle abbekommen für die heutige Folge und deswegen mache ich eine depressive Überleitung. Du
brauchst gleich weinen, ist doch alles okay.
Ja, danke. Wenigstens ist der Andi, der hier übrigens links neben mir sitzt, während
The Rock hat 75,2
Millionen. Es geht eiskalt weiter.
The Rock hat 75,2 Millionen Abonnenten.
Hat das noch nicht ganz
auf klar. Instagram.
Ja, da muss Deutschland noch ein paar Einwohner verlieren.
Ja, gib mir noch 2 Wochen.
Was hast du vor mit Deutschland?
Okay, ja, das stimmt. Auch sehen. Alter, ich habe das noch gar nicht. Wie, er hat ein Superman-Kostüm an. Ich muss erst mal The Rock bei Instagram stalken. Sorry, Marek, jetzt
mach geht's nichts. Los. Manchester by the Sea.
Willst du da hin?
Nein, in der Runde. Der zweite Film, der startet. Den hat doch schon irgendwer von euch gesehen.
Ja, Chris.
Ja.
Chris.
Ich habe ihn
gesehen. Lohnt sich das? Sollten wir da ins Kino gehen?
Ja, sollte man.
Aha. Warum? Aha.
Was erwartet uns da?
Es erwartet euch, also. Okay, warte. Ein
Komplex.
Genau, ich darf ja nicht so viel verraten.
Ist er schwul? Nein.
Nein.
Das ist aber off-Kamera.
Ruhe jetzt.
Also, es ist. Es geht. Warum lacht ihr denn jetzt
hier? Jetzt lass Chris den Film vorstellen, der scheint ja sehenswert zu sein.
Also, gebracht habe und mir nicht eingefallen ist, dass wir den Off-Mic.
Ja, Off-Mic haben wir den besprochen, deswegen verstehen die Leute den draußen nicht.
Ja,
wir hatten vorher bei Moonlight einen geredet und
bei Moonlight hat mir letztes Mal unterschlagen, dass die Hauptperson schwul ist und dass es deswegen schwer hat im Leben. So. Und deswegen habe ich jetzt den Witz gebracht mit Manchester.
Oh, das war
jetzt
aber auch schwierig, ne? Da war schwer im Leben. Nein.
Schneiden wir alles raus.
Auf einen dünnen
Grat. Schneiden wir raus, weil wir dafür die Möglichkeiten haben. So, Chris.
Und die Kapazitäten vor allem.
Kapazitäten.
Manchester by the Sea wird ja abgefeiert und Casey Affleck hat ja auch einen Golden Globe für seine Darstellung des Protagonisten. Es gibt ja keinen Hauptprotagonisten.
Danke, Frank.
Es gibt das Protagonisten auch im Golden Globe gewonnen. Und es geht mehr oder weniger darum, dass Casey Affleck in Boston lebt und da so Hausmeister ist. Und dann kriegt er einen Anruf, dass sein Bruder gestorben ist und dann passieren Dinge.
Aha.
Also eigentlich jeder, der den Trailer gesehen hat, weiß es eigentlich schon. Also er muss sich dann halt so ein bisschen darum kümmern, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Weil sein Bruder war halt alleinerziehend, mehr oder weniger. Und der hat halt einen Sohn. So. Und jetzt muss man mal gucken, was mit dem Sohn passiert. Und darum geht's eigentlich. Und der muss halt wieder von Boston zurück in Manchester by the Sea zurückkehren, in die Stadt, wo er auch groß geworden ist. Das ist nämlich ein Ort. Und da sieht er sich ein bisschen mit seiner Vergangenheit konfrontiert.
Wie alt ist denn der Sohn?
Der Sohn ist 16, glaube ich.
Ah, okay.
15 oder 16.
Schwieriges Alter.
Irgendwas in dem Dreh, ziemlich pubertär.
Ist der cool?
Ja.
Okay.
Ja. Also, ja.
Irgendwie mal so.
Was?
Ob der rappt?
Nee, der rappt nicht, aber er hat eine Band.
Ah, ja. Ja, ist ja.
Ja, fast. War also fast. Nee, das ist ziemlich gelungen. Also, es ist sehr atmosphärisch. Casey Affleck spielt das echt gut. Und der Soundtrack fand ich super. Und es sind einfach schöne Bilder. Ich weiß nicht, der hat eine ganz eigene Stimmung, dieser Film, der einen sofort mitnimmt. Und es schafft einfach diese unterschiedlichen Phasen der Trauer, die man hat, wenn man einen Menschen verliert, den man liebt, oder wie das Leben danach auch weitergeht, diese Phasen, die man einfach, die fast jeder schon mal irgendwie durchgegangen ist, die schafft der Film ganz gut zu transportieren. Und wenn man selbst mal in der Situation war, denkt man sich teilweise bei Situationen, die der Film zeigt, kenne ich, ja, ungefähr genau so läuft der Kram dann ab. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Szene, wo ich mir dachte, ja, kenne ich. Habe ich auch schon gehört.
Das ist melancholisch.
Also. Ja, das ist melancholisch, aber ja, nie, ohne dass es hat schon eine Art Humor, aber auf eine sehr subtile Art und Weise und nett. Also und im Sinne Herz. Von, genau, einfach herzlicher Humor, der aber genau an den richtigen Stellen passt und nicht übertrieben wirkt. Und ja, also von mir eine große Empfehlung.
Cool.
Kann man auf alle Fälle... Schön. Kann man sich auf alle Fälle geben.
Ich sage auch jetzt voraus, dass Casey Affleck den besten Hauptdarsteller ausgab.
Glaube ich auch. Ja.
Und? Ohne den Film gesehen zu haben,
ja.
Wohlgemerkt.
Genau. Weil einfach.
Nee, das würde ja den.
Wenn es wirklich eintritt,
umso krasser. Und was sagt dann Ben Affleck dazu?
Der freut sich für seinen Bruder.
Das ist doch schön.
Apropos, wie das wir, und dass, die Casey, also die Affleck-Brüder, was irgendwie, also kommen die aus Boston auf jeden Fall. Sehr viele ihrer Filme spielen in und um Boston.
Ah. Wisst ihr, wer auf jeden Fall aus Boston kommt? Mark Wahlberg.
Zum Beispiel. Nämlich Good Will Hunting spielt in Boston. Ich glaube auch Ben Afflecks The Town spielt, glaube ich, auch in Boston. Gun Baby Gun spielt in Boston. Hm. Jetzt kommt Casey Affleck wieder aus Boston. Die haben es
mit der Stadt. Also er kommt nicht aus Boston, er lebt nur da, aber.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe nämlich auch irgendwie gelesen, dass das irgendwie, es gibt sogar, glaube ich, einen Begriff dafür, weil, glaube ich, die Affleck-Brüder sehr oft die Stadt und gerade so ihre nicht so starken Gebiete thematisieren.
Okay. Lokalpatriotismus?
Ja. Nee, es gibt einen der Affleck'sche Bostonismus. Okay. Irgendwie sowas.
Nee, ich finde es sehr witzig, dass der Bruder gespielt von Shit. Wie heißt der aus Bloodline?
Kyle Chandler.
Ah, genau, Kyle Chandler. Heißt im Film auch mit Nachnamen Chandler. Und
das Chandler Bing.
Chandler Bing.
Nee, Nachname.
So. Bing Chandler.
Chandler, er heißt Nachname Chandler. Aber anderer Vorname.
Der ist übrigens cool, ich mag den Schauspieler.
Ja, ich auch, ich fand ihn super. Also, finde, er lebt ja noch.
Ich finde ihn auch.
Also im Film nicht,
soweit
aber.
Wir wissen.
Aber,
In welchem Film spielt er denn den Vater von irgendjemandem? War das hier Super?
Ach, hier, ja.
Ja, ne?
Super, ja. Das ist der Sheriff.
So, ja.
Der ist
auch nicht. Ja, der ist charmant.
Und im Wolf of Wall Street fand ich auch sie geil, die Szene, wo er ihn auf der Yacht großartig. Ja, gucken wir uns an, auf jeden Fall.
Ja, große Empfehlung. Kann man machen. Ich habe eben,
morgen schon, ne?
als ich die aus der Presseverführung kam, war ich so ein bisschen underwhelmed. Aber ich habe letztens den Trailer noch mal im Kino gesehen und dachte so, ach, der war schon gut.
Du bist
auch mit krass hohen Erwartungen.
Ja, genau. Wenn der erstmal sackt und wenn du den angenommen hast, wie er ist, ohne die Erwartung, also ohne sich enttäuscht zu fühlen, weil man mit viel zu hohen Erwartungen reingegangen ist, ist er einfach gut.
Cool.
Der muss, das so ein Film, der erst sacken muss, ne?
Ja,
sacken. Also bei The Wrestler hatte ich das zum Beispiel.
Ja. Danach war ich
auch so,
bitte?
Aber dann siehst du den Trailer nochmal und denkst dir so, eigentlich schon geil.
Mhm.
So also auf Christophs Empfehlung gucken wir uns den.
Also wir haben einmal Krawallkino und einmal das Kino für den anspruchsvollen Zuschauer. Von daher sucht euch aus, auf was ihr Bock habt.
Vielleicht auch beides.
Vielleicht auch beides. Und
nacheinander.
Oder
gleichzeitig.
Wir euch jetzt nochmal, was wir uns in letzter Zeit ausgesucht haben und konsumiert haben.
Ich steig mal ein, weil
mach das
als Überleitung, nämlich auch auf Christophs Empfehlung hin.
Ach was.
Habe ich mir und Andi quasi am Wochenende Hell or High Water angeguckt.
Kannst du es bitte nochmal so aussprechen, wie du es immer aussprichst?
Hell or High Water.
Danke. Hell or High Water.
Für all diejenigen, die
Die
den letzten Podcast nicht gehört haben, da steigt er einfach nochmal ein und lasst euch von Christoph sagen, was an diesem Film so toll ist, weil das können wir eigentlich, also Entschuldigung, ich rede jetzt mal von mir.
Habe ich das im letzten Podcast
über Hell or High
Water?
Ach, ja, stimmt. Doch, weil Marek hatte das ja
ich als eines seiner Highlights. Ein Film,
ja, genau. Aber da habe ich nicht zugesagt, weil ich wollte Marek nicht.
Habe ich den noch nicht geguckt, aber solange du mir die Story nicht spoilerst, kannst du ja dann Eindruck schildern. Nee,
also ich glaube, ich hatte einfach doch deine Worte im Kopf und weil, oder wie vielleicht war es auch privat, weil man natürlich auch vielleicht
sagen, ab
und
zu
privat drüber reden, aber
der Film ist
sehr, sehr, sehr gut. Er ist schlicht von der Story her, aber er ist halt fantastisch umgesetzt, sowohl von den Bildern her, also was die Kamera macht, als auch von den Schauspielern. Und ich hatte das letzte Woche, so als du es gesagt hast, wegen Jeff Bridges und du sagtest, du bist Fan davon, war ich so, naja, müssen wir erstmal gucken, was der für eine Rolle da hat. Muss ich halt jetzt fairerweise sagen, dass Jeff Bridges schon eine große Rolle in dem Film hat, quasi. Klar, und ja, unglaublich fantastisch ist.
Ja. Yeah. Wobei ich letztens mit meiner Freundin drüber gesprochen habe und habe gefragt, ist es, also, wer ist ja für einen Globe nominiert gewesen, ob sie das unterschreiben würde? Also im Sinne von, ist es Golden Globe würdig? Und da dachte ich mir so, es gibt so ein paar Szenen, da ist er herausragend, aber eigentlich so ganz, so wenn man das so nüchtern betrachtet.
Ganz ehrlich, ich will nicht gegen Jeff Bridges haten, weil ich mag den Mann auch sehr.
Ja, ich auch,
und ich natürlich. Ich fand zum Beispiel Crazy Heart auch gut, aber zum Beispiel Crazy Heart ist auch so ein Film, wo man fragen kann, ist der jetzt wirklich, weil der halt eine mega Performance von Jeff Bridges, aber so vom Film her ist er jetzt nicht viel. Und Hell or High Water ist halt, wie gesagt, ne, die Story ist sehr schlicht und hat man halt auch
ein bisschen. Aber fand ich halt super, also dass sie genau mal straight ist.
Und genau, das Gute ist, du musst dich nicht, also viele Filme gehen heutzutage, weil sie denken, sie müssen anders sein, der noch irgendwie in die Richtung und sprechen das noch aus.
Dann gibt es irgendwie noch einen großen Twist.
Ja, genau, und die herkommen und 5000 Figuren. Ja. Und der beschränkt sich halt wirklich auf drei Haupt.
Und diese Landschaftsaufnahmen sind einmal wieder so. Ich habe ihn jetzt zweimal schon gesehen und jedes Mal war so.
Ja, und wer sich den.
Der Soundtrack dazu auch.
Ja, voll.
Passt halt super.
Hat halt immer, also wenn Nick Cave und Warren Ellis zusammen Filmmusik gemacht haben, The Road, The Assassination of Jesse James, sind halt großartige Soundtracks.
Ja. Aber Warren Jesse James ist auch von ihm.
Ja.
Ja, okay, weil das genau nachdem ich mir den Soundtrack von Hello High Water angehört hatte, hatte ich sofort Bock auf dieses Rather Lovely Thing von The Amon und Jesse James. Ja. Kam sofort irgendwie, wurde getriggert.
Da sind viele, viele große Dinge dabei und Untertitel.
Ja, Untertitel.
Ja, das würde ich auch empfehlen.
Also was
Jeff Bridges da wegnudelt.
Ja, ich hab Ben Foster schon gar nicht verstanden, muss ich sagen.
Das stimmt. Und ich fand auch, also, Marek, du guckst ja den an.
Ich war das ja auch. Die VVS, übrigens, Vorfreude steigt weiter. Ja. Das ist ganz großartig. Ich habe auch schon mal irgendwie Jeff Bridges bei irgendwem gesehen, so der, was weiß ich, in der Late Night oder irgendwo rumsitzt und wie der so redet, ne? Der redet schon mehr so wie der Dude, wie man sich so ein. Also ihn vielleicht vorstellt. Der sagt dann so, nee, und dann geht das so los. Und dann denkst du dir so, ach ja, stimmt, der redet ja so.
Ja.
Weil er das ja auf Deutsch, wenn man den auf Deutsch guckt, nicht unbedingt so macht.
Ich weiß nicht, ob ihr es auch so empfandet, aber es gibt eine Szene in Hell or High Water, wo ich dachte, es ist so eine ganz kleine Big Lebowski-Anspielung.
Echt?
Ja.
Boah. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
Okay.
Gut, das ist meine Hausaufgabe, die suche ich.
Ja, die sage ich euch
dann mal danach, aber vielleicht denkt ihr dann auch kurz so. Okay.
Die fand ich ganz lustig, hätte ich beinahe gesagt, aber okay. Aber das nur zur Unterstützung. Ich habe noch einen anderen Film gesehen, wenn ich schon mal dabei bin. Und zwar am Montag in der Sneak habe ich The Birth of a Nation geguckt. Ist halt, da gab es noch nicht mal die PV und der kommt, glaube ich, im März oder sowas raus.
Ja, der ist so ein bisschen gebrandmarkt, glaube ich, gerade, der Film.
Ja, das stimmt.
Ein bisschen.
Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich ihn in der Sneak gesehen habe, weil dann kann ich nämlich auch jetzt frei drüber sprechen. Das ist ja der Film, der, bevor irgendwie La La Land und Manchester by the Sea und sowas aufkam, so als Oscar-Kandidat gehandelt wurde. Genau.
Ja.
Als Oscar-Kandidat gehandelt wurde und auch ziemlich gute Kritiken, glaube ich, bekommen hat. Ja. Ich glaube, irgendwie die Medien, irgendeine Seite hat dann quasi rausgekramt, dass der Regisseur Nate Parker quasi mal so ein.
Hat er das nicht von sich aus gesagt?
Nee, es war.
Ich dachte, er hätte sich hingesetzt und gemeint, das kommt wahrscheinlich jetzt eh zutage und deswegen.
Okay. Nee, er musste sich dann
angreifen. Ja, er musste sich hingerechnet. Also er musste es erklären.
Da ist es falsch mitbekommen.
Vergewaltigungsvorwurf.
Er war angeklagt.
Genau. Er war mal angeklagt. Das wurde dann, glaube ich, außergerichtlich geeinigt.
Nee, er wurde freigesprochen.
Ach so, okay. Und das ging halt dann wie ein Lauffeuer um und seitdem spielt der Film keine Rolle mehr.
Vor allen Dingen, das kam hoch, weil das Opfer sich das Leben genommen hat und einen Brief geschrieben hat, dass sie das nie vergessen konnte und dann kam es halt hoch und dann war das halt wieder.
Das ist natürlich eine sehr bittere Note.
Ja, natürlich. Und er meint, er hat ja halt auch bei Facebook gesagt, dass es ihm, dass er keine Worte findet, dass es halt voll schlimm ist und so.
Ja.
Aber er hat ja freigesprochen wurde und so.
Deswegen, aber jetzt im Nachhinein, angesichts des anderen möglicherweise Oscar-nominierten Film La La Land, den wir jetzt ja wahrscheinlich alle gesehen haben, hätte der Film auch keine Chance mehr gehabt. Also es war ein bisschen, na, weiß ich nicht, der wollte irgendwie Er wollte über 12 Years a Slave hinausgehen und quasi ja auch eine Geschichte des Aufstandes quasi in den Südstaaten da in Texas quasi zur Zeit der Sklaverei.
Südstaaten oder Texas direkt?
Südstaaten. Ich glaube, die sind nicht in Texas, ich glaube, die sind irgendwo anders.
Okay.
Zeigen, aber der Film ist sehr langatmig. Also man muss irgendwie wissen, worauf man sich einstellt. Und selbst dann ist es halt so, da fehlt irgendwie was. Also du hast halt sehr viele schon gesehen, gerade in den letzten Jahren, Django Unchained und 12 Years a Slave und was weiß ich, was da alles war. Da fehlt irgendwie die neue Note und die Bilder, also diese Landschaft, wo die da drehen, mit diesen, weißt du, mit diesen riesen weißen Häusern, die in so weidenbehangenen Wäldern stehen und sowas und die Baumwollfelder, das sind schon coole Bilder und auch die Schauspieler sind nicht schlecht, aber der Film hat mir irgendwie nichts erzählt. Also abgesehen davon, dass sie grausam behandelt wurden. Das zeigt da sehr grausam. Aber das muss man einem, muss man dem Publikum, welches diesen Film sehen wird, nicht sagen, weil das weiß man.
Wahrscheinlich das Publikum, was sich diesen Film anguckt, weiß es.
Genau, genau. Ja. Und die anderen wird er nicht erreichen.
Ja.
Ja. Und das ist halt, da muss man sich schon durchkämpfen, weil der geht nur 2 Stunden. Aber ich habe gedacht, das sind 3, 3,5 Stunden. Das war wirklich, es zieht sich unglaublich hin, weil du auch immer so eine Momente hast, wo du denkst, jetzt begehrt er auf, immer noch nicht, jetzt komm, jetzt erzählt er noch, jetzt redet er noch mit ihr, jetzt aber, ja, immer noch nicht. Und dann ist das Ende aber auch so hingekleistert in 10 Minuten und so völlig abstrus, wo du denkst, echt, okay. Und dann war es irgendwie, das leider geht da irgendwie ein bisschen wirkungslos an einem vorbei.
Ach, Mann. Naja. Wieder ein Film, den ich von meiner, oh, ich rede in die Luft, ein Film, den ich von meiner Liste streichen kann. Also nicht so jetzt, also ein Film, den ich nicht vor der Oscarverleihung sehen muss, sozusagen.
In dem Fall.
Ja.
Na, weil er keine Rolle spielen
muss. Das wäre witzig, wenn sie ihn nominieren.
Wäre mal mutig.
Ja.
Also, weil die werden dann auf jeden Fall einen Backlash abkriegen.
Ja.
Also die Academy.
Nee, weil ja, weil die Academy ja letztes Jahr mit, sind ja gar keine Schwarzen nominiert und das wäre halt der Film dafür.
Deswegen hatten den ja auch alle am Anfang so gehypt, weil sie denken, jetzt, das ist mal der Film, der genau gegen dieses Oscar So White ankommt.
Ja.
Aber da haben wir Denzel Washington.
Ja,
Denzel. Von daher Denzel.
Und Hidden Figures.
Ja, und stimmt, Moonlight. Hidden Figures und Moonlight.
Ja, stimmt,
Moonlight. So, ich glaube, die Academy sitzt jetzt schon da und denkt so, puh.
Ja, wir kommen nicht drum rum,
scheiße. Haben wir Glück gehabt dieses Jahr, dass wir nicht nur Weiße nominieren müssen.
Und dann sagen sie, okay, wir müssen auch andere Filme nominieren, setzen ihre Ku Klux Klan und gehen raus.
So, Andi, erzähl mal.
Da ich über Sherlock ja nicht reden darf, bleibt mir eigentlich nur noch... Ja, die Spitze musst du jetzt abkriegen.
Ja, nächste Woche.
Ja, dann
wir dürfen nicht über Sherlock sprechen, weil Philipp Sherlock noch nicht gesehen hat und Philipp Sherlock liebt.
Ja.
Philipp liebt Sherlock mehr als...
Wir dürfen wahrscheinlich nächste Woche auch nicht drüber reden, weil wir dann durchaus kritische Töne anschlagen könnten. Doch, und dann
da fetzen wir uns da richtig.
Ich muss die dritte Folge halt noch zu Ende gucken.
Wie oft hast du sie jetzt angefangen?
2-mal.
Ach, das geht doch noch.
Ja.
Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch ein anderer aktueller Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe, und zwar La La Land. Ich glaube, wir haben nämlich noch nie ausführlich über La La Land geredet, oder?
Stimmt.
In diesem Podcast.
Nee.
Das war irgendwann mal so angekündigt, letztes Jahr, da kommt was.
Ja.
Das reden wir, wenn es draußen ist.
Wir durften nicht quasi erst zum Kinostart.
Ja.
Also so.
Ja, genau.
Stimmt.
Und letzte Woche haben wir es nicht gemacht, weil Ausblick und so. Deswegen.
Boah, ich habe La La Land am 29. November gesehen. Tag genau, das weiß ich noch ganz genau. Das ist so lang, aber
was,
ja.
Was, du wolltest ja jetzt auch nochmal ins Kino und den nochmal so.
Ja, das war ein legendärer Kinobesuch.
Legendärer Kinobesuch.
Ja, aber wolltest du nicht auch nochmal den jetzt gucken?
Ja, wahrscheinlich demnächst.
Okay, also kam bisher einfach noch nicht
dazu. Ja, genau, also wahrscheinlich entweder am Wochenende oder Anfang nächster Woche.
Ja, genau, also ich habe den ja jetzt zum ersten Mal gesehen, habe jetzt monatelang, also seit dem 29. November, immer wieder von meinen Kollegen vorgetragen bekommen, wie gut er ist. Natürlich auch den ganzen Bass mitbekommen, den dieser Film begleitet, vor allem jetzt auch. Und bin dementsprechend auch mit vielen Erwartungen reingegangen, vor allem der zweite Film von Damien Chazelle, der hat Whiplash abgeliefert, was halt mega war, meiner Meinung nach. Und ja, ich bin halt jemand, der Musicals eigentlich nicht mag. Also,
Dito.
Ich habe Singing in the Rain geguckt, den fand ich gut, mehr aber auch nicht. Und La La Land, ich habe jetzt, ich glaube, ich bin jetzt so ungefähr bei 15 Mal den Soundtrack durchgehört seitdem. ich habe es jetzt geschafft, die konstanten Ohrwürmer abzulegen, weil wirklich die letzten Tage war es so, sobald ich nicht irgendwie geredet habe, sobald ich nicht irgendwie geredet habe oder irgendwas anderes konsumiert habe an Serien oder Musik, hatte ich sofort einen Ohrwurm von La La Land im Kopf. Und jetzt ist es so, dass die ab und zu nur noch sporadisch auftauchen. Also, unterm Strich kann ich sagen, ich fand den Film auch absolut großartig.
Ja, ich kann dazu gar nicht. Also, das, ja. Wie gesagt, La La Land hat sich schon so weit in mein Herz vorgearbeitet, dass ja. es, ich kann die, also, das ist so ein Film, ich glaube, den müsste ich, wenn ich den, also ich gucke den jetzt noch ein zweites Mal und wenn er mich dann nochmal genauso mitnimmt, ist halt eine 10. So, sorry. Also, ohne Witz, dass, wenn es einen Film schafft, mich so lange zu begleiten, auf so viele unterschiedlichen Ebenen, wo ich die Musik feiere, wo ich immer wieder an Szenen denke, wo ich aus dem Kino komme, eine gute Zeit hatte und beim zweiten Mal das gleiche Gefühl nochmal habe, sorry, was will ein Film bei mir noch mehr erreichen als das?
Das ist ein so. guter Punkt. Also ich habe mir ein zweites Mal gesehen und konnte dann so auf andere Dinge einfach achten ja. und war einfach überwältigt, wie viel da drin steckt. Es ist also so fantastisch und was mich auch echt freut, weil wir den ja in der Pressevorführung Ende des Jahres gesehen haben, konnte man dann auch so im Freundeskreis schon sagen, pass auf, Mitte Januar kommt dann ein Film, den müsst ihr euch alle angucken. Ich kriege jetzt wirklich Nachrichten ja. von Leuten, die mir schreiben, ey, wir haben La La Land gesehen. Danke für die Empfehlung, ja. großartig. In Wien haben wir das zwei Freunden empfohlen, die haben sich das angeguckt und waren mega begeistert. Heute habe ich nämlich von einem Kumpel aus Tangerhütte eine Nachricht bekommen, der meinte, wir haben uns La La Land angeguckt, das ist einfach fantastisch. Und dieser Film ist so großartig. Und was mir tatsächlich bei Damien Chazelle bisher am meisten auffällt, was ich halt liebe, sind halt, dass er kann unglaublich starke Epiloge schreiben.
Ja, also, ja.
Ich finde
absolut.
Ja. Bei Whiplash ist das ja auch so, der Film könnte schon irgendwie früher vorbei sein, dann fängt er nochmal so an. Dann ist diese eine Szene, wo wirklich nur noch das, worum es geht, im Mittelpunkt steht. Das, worum es geht. Es geht um Miles Teller und J.K. Simmons.
Ja.
Und dann auch noch diese Energie.
Boah, Wahnsinn.
Kommt da in
Wahnsinn. Ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Vor allen Dingen, die sind von der Länge her auch gleich. Also ja. wenn man so vom Soundtrack her, die gehen halt 9 Minuten, wirklich ist da pure Action. Und danach ist der Film einfach vorbei und denkst du so... Weißt du, man muss erstmal Luft holen. Genauso ist der Epilog bei, also da muss ich keine Luft holen, wenn ich so angespannt bin, aber der Epilog in La La Land ist genauso wohl.
Er nimmt dich halt emotional mega mit.
Ja, bei den ganzen Filmen über dachte ich mir, das ist eine coole Szene. Ich wusste immer, der Epilog kommt noch. Habe ich mich so drauf gefreut. Ich finde das einfach so fantastisch, wie dieser, ach nee.
Das ist aber wirklich so auch so ein Steckenpferd von ihm. Ich hatte das bei Whiplash, dass ich mit zitternden Knien rausgegangen bin aus dem Kino und bei La La Land war es ganz genauso. Ja. Also der hört wirklich immer mit der höchsten Note auf, wenn du so willst.
Ja, und der
also
hört mit dem absoluten
Highlight. Ja, genau, dann hört er auch genau. Und will es nicht noch ausreizen.
Genau, du musst nicht auch sagen, übrigens, das ist noch hier oder das, sondern vor allen Dingen Whiplash hört ja auf mit diesen, wo einfach das Lied vorbei ist.
Ja. Und dann zack.
Ja.
Oh.
Ja.
Man hat eigentlich sofort Bock, den Film nochmal zu gucken.
Was sagt Ryan Gosling immer in La La Land? Scheißendreck. Nee. Was sagt er?
Ach so, ich weiß, was du meinst.
Das ist schon witzig.
Ist mir auch erst beim zweiten Mal aufgefallen.
Echt?
Ja, ich habe das beim ersten Mal.
Okay.
Ich fand seine Mimik und Gestik sind mir jetzt vermehrt aufgefallen, weil ich wahrscheinlich bei der ersten Sichtung mehr Augen für Emma Stone hatte. Und jetzt bei der zweiten,
versteh ich
weil
nicht.
Er ab und zu einfach mal so. Nicht. Oder so, er macht halt im Hintergrund manchmal so eine kommentierende Bewegung, die ich halt unglaublich lustig finde. Und ich musste so lachen bei diesem, bei dieser einen Szene, wo sie sagt was zu ihm und er guckt sie kurz an und schreit dann ganz laut: What?
das ist lustig. Das ist, als wenn wir das abgesprochen hätten, weil genau auf den Punkt wollte ich eingehen, weil der hat mich einfach am stärksten überrascht bei La La Land. Ich habe ja das alles so mitbekommen, schon monatelang, auch ein bisschen länger als ihr beide, den Bass, den dieser Film begleitet hat. Also ich habe mitbekommen, die Musik soll mega gut sein, die Schauspieler sollen mega gut sein, berührende Liebesgeschichte. Und
ich dachte mir immer die ganze Zeit, als ich das gelesen habe, ja, aber es ist also fucking Musical, da habe ich keinen Bock drauf.
Und dann auch noch hier die Musiknummern und so visuell fand ich das auch ansprechend. Ich hatte nur die zwei Teaser-Trailer gesehen mit City of Stars und Audition, also von den beiden jeweils, und fand auch visuell, schien da einiges herzumachen. Aber womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass der so viele kleine, persönliche, menschliche Momente hat, die halt dem unglaublich viel Leben geben. Also das allein, ich will jetzt eigentlich nicht so viele Details rauspicken, weil dann das man selber noch entdecken sollte. Aber auch diese ganze Mimik von Ryan Gosling und Gestik auch, wenn er zum Beispiel dieses Erschrecken, was er ja zweimal bringt oder so. Ja. Allein das sind so eine kleinen Ideen, aber die, finde ich, erfüllen so einen Film mit unglaublich viel Leben. Ja. Und ich frage mich immer, warum das nicht viel mehr Filme haben. Ja. Weil das ist eigentlich wenig Aufwand, aber das hilft dir als Zuschauer unglaublich, in diese Geschichte reinzukommen, zu den Charakteren eine Beziehung aufzubauen. Und es gibt dir auch was halt im Kopf hängen bleibt.
Ja.
Auch über das Ende hinaus. Und deswegen, also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Vor allem auch, wie lustig dieser Film ist.
Ja.
Weil ich dachte wirklich auch, okay, das ist eine klassische Liebesgeschichte. Ja. Er hat so unglaublich viel Humor. Ja. Und vor allem, er ist eigentlich auch keine klassische Liebesgeschichte, auch mit dem Anfang.
Ja,
und so.
Klar.
Allein
ja.
Lovely Night, wenn er da anfängt, so, sie stehen beim oder beobachten den Sonnenuntergang und er fängt an und man denkt eigentlich, okay, das ist jetzt diese romantische Liebesnummer.
Ja.
Aber dann geht es in der Liebesnummer eigentlich so, das ist jetzt das perfekte Setting für, eine, ja. Für einen romantischen,
ja.
Für romantischen Abend.
Aber what a wasted night.
Ja, genau, weil sie halt die falschen ja, einfach sind und zwischen ja. den beiden es nicht funkt.
Ja.
So, und das fand ich so gut, dass er bewusst mit diesem
ja.
gebrochen wobei, hat, was alle hier gerade erwarten.
Ja.
Wobei es ja doch irgendwie funkt.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich, aber genau. Ja, ja.
Das erstmal so rauskehren ja, und so genau.
Ja. Und ich fand halt einfach so schön, dass er einfach auf die, dass er J.K. Simmons nochmal besetzt hat und einfach
das ich fand ich das ein bisschen witzig. Schade.
Ich fand's ich fand witzig,
aber ich habe die ganze Zeit gewartet, kommt da noch irgendwo noch mal was?
Sich so ein bisschen selbst so ja, komm, ja. wir machen den nochmal als sehr ja. kritischen Musikmenschen.
Das war ja so oft.
Ja.
Wobei ich halt, halt erinnerst du dich an die Reaktion in der PV, wie alle auf einmal so ah ja und
ja,
alle
ja.
so überall hast du das Flüstern hören.
Ja, weil bei mir im Kino war genauso.
Ja.
Aber im Kino hatte ich das Gefühl, war es weniger.
Ja, wahrscheinlich, weil nicht alle dann Whiplash gesehen
haben. Nee, genau, eben. Da hatte ich
das aber bei Gefühl, mir war das sofort
so. Ja, genau, das wir so und wir
not
alle so.
Not quite my tempo.
Und ich dachte so, jetzt müsste der Kino da irgendwie ausrasten. Aber es war nicht so. Das war bei der PV, die alle Whiplash kannten, so.
Das war auch diese Anspielung bei Dr. Strange. Die hat in der PV auch jeder verstanden, diese Sherlock-Anspielung. Beaker Street.
Ach so,
In der PV haben alle gelacht.
Ja.
Bei der großen Vorführung, wo bei Cumberbatch und so da war, wo Publikum da war, da kam das nicht an.
Das stimmt.
Ja. So, ja. Naja.
Ja.
Okay.
Stimmt, auch bei Rogue One fällt mir gerade auf mit dem einen Cameo von den Bar-Typen, ohne jetzt noch viel mehr zu sagen. Da ist auch in der PV, war das so einer der Momente, wo alle angefangen haben zu lachen. Und in der normalen Kinovorführung, wo ich dann war, war das eher so. Ja, hat irgendwie keiner drauf reagiert.
Okay.
Du weißt gar nicht, wen ich gerade meine, ne? Ja. Reden wir nochmal drüber.
Mhm. So wurde die Zeit rennt.
Die Zeit rennt?
Die Zeit rennt.
Okay.
Ich komme jetzt zu einem Film, den ich mir ausgesucht habe, den ich heute vorstellen möchte, weil ich weiß, dass ihr ihn alle liebt.
Aha.
Wir haben es noch nicht öffentlich gemacht.
Aha.
Ich habe nämlich Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Und ich möchte allen der draußen an den Volksempfängern mitteilen, wie es war. Ich kam morgens zur Arbeit, drückte Andreas Engel, hat meinem geschätzten Kollegen die ausgeborgte Blu-ray wieder in die Hand. Und wie war es? Und wurde angeguckt von meinen Kollegen, die alle diesen Film lieben. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße. was mache ich denn jetzt mit denen? Und dann habe ich mich wirklich nochmal so gefragt, ist vielleicht was falsch mit mir? Vielleicht liegt's am Alter.
Existenz.
Also ich habe auch meine Frau gefragt, wir haben das zusammengeguckt, sie konnte damit auch nichts anfangen. Ich habe später noch Freunde gefragt, die in meinem Alter sind. Also ich gebe es zu, ich bin 36 und die Herrschaften hier sind alle 10 Jahre jünger. Und gefragt, kennt ihr den Film? Ja, wie findet ihr den? Puh, konnte man nicht so viel mit anfangen. Und hier wird der halt hart abgefeiert, ne?
Ja,
und, gut. Naja, also,
er wird gemocht.
Ja.
Nee, von mir wird er hart abgefeiert.
Von Andy wird er hart abgefeiert.
Von mir wird er gemocht.
Von euch wird er gemocht. Beste Komödie, die ich jemals gesehen habe.
Okay.
Ja.
Also, es ist einer der. Also, selten konnte ich mit einem Film so wenig anfangen. Und ich will damit gar nicht sagen, dass ich den so schlecht fand im Sinne von, das war furchtbar gespielt oder das war irgendwie, die Kamera hat gewackelt oder das ist Trash. Das gar nicht. Aber ich konnte es, der hat mich einfach auf allem, was er, glaube ich, wollte oder wo er dich, lieber Andi, so anspricht, halt jetzt nicht angesprochen. Also ich kann ja nichts dafür, es ist ja einfach nur die Wahrheit.
Nee, aber das hatte ich dir auch, als ich dir die Blu-ray
zum
Ausleihen in die Hand gedrückt habe, gesagt, dass
ich weiß, es ist ja auch kein Angriff, für mich haben wir die auch gar nicht battlen. Also es ist ja so, dass
deswegen, aber ich habe nichts anderes erwartet.
Also es war schon so, nach 20 Minuten war so, boah, gucken wir das jetzt weiter und so, irgendwie schon. Also jetzt war es nicht so, aber so Abbruch war nicht. Also ich habe das auch brav bis zu Ende geguckt und kurz, also Edgar Wright hat da Regie geführt, super geil, fand ich Hot Fuzz, den mir übrigens auch Andy mal ausgeliehen hat, also mit dem konnte ich sehr viel anfangen. Shaun of the Dead fand ich super geil, World's End fand ich, ging so,
ja.
Und mit dem konnte ich einfach mit Scott Pilgrim nichts anfangen. Es geht halt um, falls ihn irgendwer noch nicht kennt, vielleicht habe ich es so falsch verstanden, vielleicht werde ich es gleich irgendwie verbessert. Es geht um einen jungen Mann, den eine Frau ganz toll findet, die er als jung und unerfahren einstuft und er verliebt sich dann in eine Art Hipster-It-Girl oder wie immer ich sie beschreiben soll. Und die hat aber eine wilde Vergangenheit und er muss gegen ihre Ex-Freunde kämpfen.
Ja.
Und das Ganze ist in so einer Art Gaming-Optik. so. Und genau, also wie gesagt, also dieses Duell-Battle-Gaming-Ding sagt mir halt nichts, weil ich auch einfach kein Gamer bin. Mir waren die Charaktere und Leute alle zu jung. Ich hätte ihm einfach geraten, nimm die Dame, die dich gut findet, die findet dich cool. Na und, die ist halt vielleicht ein bisschen jung, die wird aber in ihrem Leben auch älter. Und dann brauchst du den ganzen Shit nicht zu machen. Also tut mir leid, ich konnte damit leider nichts anfangen.
Ich kann an der Stelle, glaube ich, als einzigen Kommentar dazu ein Video empfehlen, und zwar von Nerdwriter. Der macht immer so Filmanalysevideos oder auch Serienanalysevideos, obwohl er macht auch ganz viel anderen Scheiß noch, Politik und so. Ja. Aber der hat mal Edgar Wright analysiert anhand von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, und zwar da besonders auf die Transitions zwischen einzelnen Szenen, also den Übergänge und die Schnitte, geachtet, wie Edgar Wright es eben als stilistisches Mittel einsetzt, um schon Witz zu erzeugen. Und das fand ich, hat es einfach wunderbar auf den Punkt gebracht, was ich an diesem Film am meisten feiere. Einfach die visuelle, kreative Komponente. Also Edgar Wright hat da wahnsinnig viel einfach rausgehauen.
Ich sage jetzt auch mal zwei Sachen, die ich in dem Film super lustig fand. Ist ja nicht so, dass ich das gar nicht so lustig fand. A, wie Scott Pilgrim aus dem Fenster springt, das geschlossen ist, fand ich sehr lustig. Ich
meine, das ist so lustig, weil du es
noch und
von der Tür siehst, weißt
du? Ja, 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 das fand ich super geil. Und natürlich
siehst du, richtig viele Regisseure hätten irgendwie nochmal hingeschnitten,
oder? Die Armee an Chris Evanson fand ich auch super geil, ja. Die da prominent ist. Also das fand ich schon auch lustig.
Ich finde den Song, ich weiß noch, dass ich den damals, als man noch kein Spotify hatte, hat man sich ja YouTube-Playlist eingelegt. Ich weiß, dass diese von Black Sheep oder so, dieser Song, den seine Ex-Freundin spielt. Ich weiß nicht, auch genau die Szene, wo sie nämlich im Konzert stehen und sagt, oh ja, das ist meine Ex-Freundin. So. Ja. Und dann kriegt er den Gitarristen mit, oh yeah, und sie so, oh yeah, oh yeah. Und dann fängt sie schon an zu singen. Oh, das ist ein geiler Song. Das ist,
find ich na gut, toll. Aber Andi, ich, 1-1 steht jetzt.
Und ja,
hab ich schon gesagt. Was du mir als nächstes mitbringst.
Ja, am besten gar nichts, weil mit 1-1 kann ich leben.
Wieso? Du kannst ja noch gewinnen.
Ja, aber man muss Andi, auch mal mit 1-1 zufrieden sein.
Nein, dranbleiben.
Man muss ja auch mal, man muss ja mal weniger zufrieden sein.
Ne? Ja, gut. Ja, eben.
Das gute alte Remis, die Punkteteilung, wenn es schlecht gelaufen ist. Chris,
wir können nochmal ins Elfmeterschießen gehen.
Ja, bei mir geht's schnell. Ich habe nicht so viel gesehen. Ich war ja Freitag krank. Also letzte Woche Freitag. Ja. Und dann habe ich die Chance benutzt, weil meine Freundin auch krank war. Da lagen wir nebeneinander, Nase rotzend, und dachten uns so, ja, lass mal Atlanta gucken. Weil ich hatte Atlanta schon, glaube ich, 3 Folgen oder so angefangen und fand es halt mega gut. Mhm. Und sie wollte es halt auch sehen. Und dann haben wir das an einem Tag durchgerockt, weil es sind nur 20 Minuten Folgen, 10 Folgen, also 200 Minuten, kann man schon mal machen, ja, wenn man eh den ganzen Tag nichts zu tun hat. Und ich kann einfach nur sagen, geil. Ohne Witz, das ist einfach super. Also, es war Donald Glover.
Ja, Trump.
Da abgeliefert hat. Also es ist einfach so, es ist einfach gut geschrieben, es sind gute Dialoge, das ist unfassbar witzig, ohne von vornherein witzig sein zu wollen. Es ist irgendwie deep, ohne zu deep zu sein. Es sind super Charaktere, die einfach super ausgearbeitet sind. Es ist kreativ. Es hat eine der witzigsten oder überraschend witzigsten Szenen der letzten 3 Monate, wo ich einfach dachte so, okay, das kommt so unerwartet und so bescheuert, dass man das der Serie nicht böse nehmen kann, sondern einfach nur so, das war genial. Und einfach so, es gibt eine Folge, die ist kein Spoiler, die ist komplett, als ob du amerikanisches TV gucken würdest. Das ist einfach so viel, man merkt einfach, da hatte jemand freie Hand und konnte einfach mal abliefern. Mhm. Und das ist super erfrischend. Also jede einzelne Folge ist einfach geil. Und ich hab die ersten 4 Folgen jetzt 2-mal gesehen und trotzdem war es wieder super. Also es ist einfach, wie Donald Glover, der Charakter, mit seiner Freundin, aka Ex-Freundin, wie auch immer, wie die interagieren. Gleich einer der ersten Szenen der ersten Folge ist so, du bist instant verliebt. Dann denkst du so, oh, die sind sweet zusammen. Aber weil die Dialoge so aus dem Leben gegriffen sind und so ungestellt und so dahin gepappt und trotzdem deswegen gerade schön. Ja, ich weiß nicht, also super Serie. Also bis jetzt eine der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber die zählt ja eigentlich für letztes Jahr.
Na gut, aber das Jahr ist ja auch noch jung.
Ja, ich weiß. Und es kommt noch eine zweite Staffel von People Against America.
Und irgendwann kommt auch eine neue Folge Shameless.
Darüber
wollen wir mal den Mantel des beschämten Schweiges
legen. Atlanta hat halt 2 Golden Globes bei abgeräumt.
Ja,
bei
den das kommt dazu. Ja. Da kann ich übrigens noch ein anderes Video empfehlen an der Stelle. Und zwar, The Hollywood Reporter hat ja immer diese Roundtables mit verschiedenen Leuten aus dem Showbiz. Unter anderem eben auch mit Donald Glover, Damien Chazelle nach La La Land und Lin-Manuel Miranda. der jetzt auch wahnsinnig durchstattet, der hat dieses Hammett-Musical gemacht. Und das ist ja jetzt irgendwie in jedem...
Ich habe davon euch schon 8000 Mal erzählt. Und jedes Mal wieder zum Beispiel bei der Themenrecherche gesagt, hier, das ist übrigens der Typ, der hat dieses Hammett-Musical gemacht. Und ihr habt mir immer zugehört und die nächsten nach dem Motto, ja, irgendwas Musical, Alter.
Was heißt denn ihr? Christoph hat gerade irritiert
geguckt. Ja, ich kenne ihn doch jetzt inzwischen. Ich wusste das nicht.
Ja, aber du hast ja damals auch zugehört.
Ja, jetzt, ja, jetzt kenne ich ihn doch. Was willst du jetzt von mir?
Nein, ich habe schon vor einem halben Jahr euch immer erzählt, dass er jetzt auch bei Disney so voll eingestiegen ist.
Und ja, das gebe ich doch gerade auch nur wieder. Ja, Philipp, hier, Credit an dich. Schön, sei zufrieden. Und jedenfalls, die reden da allgemein. Das wird übrigens von Jon Favreau, wie ich ihn gerne nenne. Jon Favreau, glaube ich, nennt er sich selber. Moderiert diese Runde.
Ah, krass.
Und da geht es dann nur so allgemein ein bisschen um Kreativität, was ein bisschen schade ist, weil es hat nicht so einen ganzen... Ja. Roten Faden, aber jeder redet halt so ein bisschen über seine Projekte, wie er dazu gekommen ist, wie viel kreative Freiheit er wirklich hatte. Und das ist ganz interessant. Vor allem Donald Glover, ich kenne ihn ja eigentlich nur aus Community.
Yeah.
Er sitzt da mit so einem Turtleneck-Pulli, hat sich so einen richtigen Künstlerbart irgendwie stehen lassen und redet mit so einer ruhigen, sophisticated Stimme auch so ganz zurückhaltend und so. Es fehlt eigentlich nur, dass er ein Weinglas in der Hand hat.
Ich find ihn halt super, klasse. Ne? Also ja. ich finde halt geil, wie er so eigentlich von so einem Nebenstar in Hollywood so ein bisschen so jetzt einfach gesagt wird, ey, das ist so witzig, wenn einfach die Credits kommen, da steht so created by, written by, executive producer und da steht immer, der Name bleibt einfach.
Ja.
Und dann denkst du, geiler Typ. Also wenn jemand noch so viel, wenn er sagt so, ey, ich mach das jetzt und nehme das einfach fast komplett in die Hand, geil.
Ja. Da dachte ich mir auch, als der ja Community ausgestiegen ist damals, um seine Rap-Karriere so ein bisschen wieder in Schwung zu bringen.
Gar nicht so gutes neues Album, braucht er nicht anhören.
Okay, aber da dachte ich mir auch so, okay, ein bisschen schade, aber gut, soll er machen, wie er denkt. Und jetzt kommt er um die Ecke und liefert anscheinend eine der besten Serien der jüngsten Vergangenheit ab. Also die ja wirklich von allen Seiten gerade gefeiert wird.
Ja, die ist echt geil. Vor allem, wie gesagt, sind halt nur 20 Minuten, kann man sich echt mal nebenbei geben.
Ja, freue ich mich auch schon drauf.
Ja, das war das Einzige, was ich gesehen habe, ehrlich gesagt. Und dann halt nochmal Hell und Highwater noch das zweite Mal, aber.
Ja, haben wir gerade
schon. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja.
Na gut.
Punkt.
Hell and Highwater.
Hell and Highwater.
Machen wir einen Punkt.
I love Texans.
Punkt, aus und Ende. Liebe Freunde, wir sind nächste Woche wieder da, wenn es wieder heißt, der lässige Filmtalk mit Phil, Chris, Andy und mir. Dann hier wieder live aus Berlin. Nächsten Donnerstag sind wir wieder am Start mit der vierten Episode der Fan Favorites. Bis dahin, geht ins Kino, macht was Schönes, kommentiert und teilt bitte diesen Podcast. Und macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Peace out.